Ja, Damen und Herren, ich darf euch recht herzlich zu diesem Semester veranstalten. Wie immer möchte ich sagen, ja, wie immer in der ersten Stunde ist natürlich der Raum los. Das ist mir zumindest allmählich bekannt. Diese Raumnot legt sich erfahrungsgemäß in den ersten paar Stunden, vielleicht sogar schon in der nächsten Stunde. Also insofern bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, die keinen Platz gefunden haben, um Geduld. Sollte es wirklich wieder erwarten, prekär sein in der Raumsituation, dann wenn man einen größeren Hörsaal beantragt, wenn das geht. Das ist allerdings jedes Mal ein größeres Problem, da die Angabe der Hörsäle bereits feststeht. Also insofern denke ich doch, dass einige von Ihnen vielleicht nur informativ hier sind, also sich mal anschauen wollen, was hier geboten wird und vielleicht das nächste Mal schon eine bessere Raumsituation vorherrscht. Ja, ich weiß nicht, ich lade Sie gerne ein, da noch Platz zu nehmen oder wie auch immer. Ich meine, wir müssen die Tür natürlich nicht zumachen, keine Frage, nur wie immer ein bisschen irritierend, weil ich nicht weiß, wo ich mich wenden soll, zu wem ich eigentlich spreche. Insofern, aber wir werden heute mal damit zu Rande kommen. Zum Organisatorischen zunächst. Eine Vorlesung, naja, mit relativ frontalem Vortrag, die allerdings auch viel Platz für Diskussionen lassen soll. In diesem Sinne seid ihr, sind Sie ganz herzlich dazu aufgefordert, mitzusprechen, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, wenn immer irgendwas unklar sein sollte, mich sofort zu unterbrechen und nachzufragen bzw. Einwände vorzubringen, wenn Sie glauben, über bessere Kenntnisstände, Wissensstände zu verfügen, auch diese vorzubringen. Ich bin selbstverständlich nicht allwissend, ich kann mich irren und ich lerne grundsätzlich auch sehr gerne dazu. Also man kann mich jederzeit natürlich auch etwas aufmerksam machen, was für diese Sache interessant ist, relevant ist und ich da jetzt vielleicht übersehen habe oder vergessen habe zu erwähnen oder vielleicht gar nicht weiß. Es wird eine Prüfung geben, die am Ende dieses Semesters stattfindet, in der letzten Stunde dieser Lehrveranstaltung, also am Montag um diese Zeit. Eine sehr wahrscheinlich schriftlich stattfindende Prüfung, weil wir eben so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Die Prüfung wird, wenn man so viel schon vorhersagen kann, einen kurzen Sachteil haben, also ein bisschen so relevante Begrifflichkeiten, die ich in der Vorlesung darbiete oder thematisiere, abfragen und darüber hinaus einen Interpretationsteil haben, das heißt Raum lassen, um ein bisschen selbst zu philosophieren und mir Gedanken mitzuteilen, die in dieser Vorlesung eine Rolle spielen. Oder auch das Thema dieser. Ja. Haben Sie jetzt bereits Fragen bezüglich Prüfung oder bezüglich Ablauf der Vorlesung? Nein, ein Skriptum gibt es nicht. Es gibt ein Buch von mir, das ich Ihnen zeige, das ich auch durchgehen lasse, obwohl die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass alle da jetzt das Blättern haben. Schauen Sie es halt kurz an. Genau, ja. Und ich beginne mal hier. Oder wenn es Ihnen interessiert, mag es schneller weitergeben. Länger reinschauen. Das Buch gibt es bei mir zum Hörpreis zu kaufen, gibt es auch unten im ÖH-Shop zu kaufen, in den umliegenden Buchhandlungen. Beinhaltet oder deckt sich jetzt nicht ganz mit dem Thema dieser Lehrveranstaltung, beinhaltet aber so im Großen und Ganzen die naja, theoretischen, erkenntnistheoretischen Grundlagen, sozialphilosophischen Grundlagen, auf denen das, was ich Ihnen hier schildere, basiert und bildet damit eben eine Grundlage, aus der her oder von der her man dann doch wahrscheinlich auch, wenn man jetzt, auch wenn man nicht jedes Mal in diese Vorlesung kommt, dann vielleicht die Prüfung meistert und wesentliche Themen dieser Lehrveranstaltung dann nicht bekommt. Es geht um Interpretieren, um die Frage, bitte. Ja, das ist die gute Frage, genau. Genau, gibt es jemanden, der mitschneiden will? Es gibt damit die Möglichkeit, die Lehrveranstaltung wie immer dann im Internet auszustellen. Zu diesem Beruf bitte ich Sie, wenn Sie das übernehmen oder wer immer das übernehmen will. Das müsste nur dann natürlich halbwegs regelmäßig stattfinden. Eben besteht die Möglichkeit, diese sich...
Naja, gibt es da.
Aha, ja, richtig.
Das Buch heißt Zu viel Wissen zur Wertschätzung von Arbeit und Wissen in der Moderne. Aber wie gesagt, das Buch oder der Inhalt des Buches ist nicht deckungsgleich mit dem, was ich Ihnen hier präsentiere, auch nicht jetzt im Hinblick auf die Fragestellung, die dieser Vorlesung zugrunde liegt. Der Titel lautet bekanntlich Interpretieren oder Verändern. Ich nehme an, es ist vielen von Ihnen bekannt, dass dieser Titel eben mit einem bekannten Marx-Zitat spielt. Gute Marx hat ein berühmtes 11. Feuerbach-Axiom formuliert. Die Philosophen haben die Welt bisher immer nur interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Diese Frage, interpretieren oder verändern, bildet so ein bisschen die Grundlage dieser Lehrveranstaltung und sie bildet ein bisschen auch die Grundlage einer ganzen wissenschaftlichen Disziplin, einer philosophischen Disziplin, nämlich der Disziplin Sozialphilosophie, die ja angeblich eine Subdisziplin des Faches Philosophie sein soll. Und diese Lehrveranstaltung versteht sich so ein bisschen auch als Einführung in dieses Fach Sozialphilosophie. Und zwar als eine Einführung in das, was Sozialphilosophie heute bedeuten kann. Und ich betone dieses heute, es geht um eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Frage nach der Interpretierbarkeit und der Veränderbarkeit unserer Welt, unserer Gesellschaft beschäftigt und die sich mit dieser Frage unter aktuellen Bedingungen beschäftigt. Ich betone dies deswegen, weil dieses bekannte Marx-Zitat, das ich vorher erwähnt habe, bereits vor, etwas mehr als 150 Jahren getätigt wurde. Und die Gesellschaft vor 150 Jahren in Europa sich doch einigermaßen von dem unterscheidet oder unterschieden hat, was wir heute als unsere Gesellschaft wahrnehmen. Das heißt, es wird zu einem großen Teil auch um die Unterschiede der Bedingungen des Interpretierens und des Veränderns gehen. Die Unterschiede zwischen zum Beispiel der Zeit Marxens und unserer Zeit. Aber auch, vielleicht noch weiter in die Geschichte zurückgreifen, der Unterschiede zwischen dem Beginn der Philosophie zu Zeiten der alten Griechen und der heutigen Situation. Noch kurz zur Möglichkeit des Streamings dieser Lehrveranstaltung, das habe ich vergessen. Es gibt vom Institut eine Seite, eine Internetseite, wo die Lehrveranstaltungen, soviel ich informiert bin, gesammelt, dargeboten werden und dort angeklickt werden können. Sie können sich dort die Inhalte dieser Lehrveranstaltungen herunterladen. Ich glaube, wenn ich da jetzt recht informiert bin, dass das laufend, also dass das Update dieser Seite laufend geschieht. Also dass sie eigentlich zumindest am Ende der jeweiligen Woche dann schon die Lehrveranstaltung dieser Woche herunterladen können und nachhören können. Ich werde mich da noch genauer erkundigen. Ich bitte jedenfalls den Kollegen, der mitschneidet, oder Sie haben eher Erfahrung mit dieser Sache, nehme ich an, jedenfalls da. Ja, der Kollege neben Ihnen hat Erfahrung, stimmt's? Sie haben ja letztes Jahr mitgeschnitten, letztes Semester. Waren das nicht Sie? Nein, verwechsel ich Sie, verzeihen Sie. Wenn Sie mich nach der Vorlesung kontaktieren, dann können wir das abgeben. Welche Seite? Tja, auch das ist eine gute Frage, auch das werde ich...
Audiothek.file.at?
Ja, genau. Ich werde das nächste Mal dann... Das haben wir dann wieder abgeschaltet. Und die wirklich aktuellen Infos dazu liefern, weil ich mich da auch erst über den Modus erkundigen muss. Es ist natürlich, und das sage ich gleich dazu, mit einer gewissen Problematik verbunden. Das, was ich hier von mir gebe, ist natürlich ungeschütztes Wissen oder ist ein ungeschützter Vortrag, insofern als er spontan stattfindet. Sie merken es, ich bin jemand, der nicht sonderlich strukturiert vorgeht, obwohl ich heute ausnahmsweise ein kleines Thesenblatt nicht habe, aber gewöhnlich referiere ich frei. Was zum einen den Nachteil haben kann, oder auch definitiv hat, dass es unter Umständen mitunter drunter und drüber geht. Das heißt, ein bisschen unstrukturiert ist, was auf der anderen Seite natürlich auch die Lebendigkeit des Vortrags ein bisschen befördert und insofern Zeit lässt für Exkursionen in benachbarte Thematiken oder Zeit lässt für Diskussionen, Zeit lässt für Fragen, die sich im Zuge der Lehrveranstaltung auftun und vieles mehr. Wir sind ja eine Philosophieveranstaltung, der es eben um Denken geht, und zwar um doch relativ, kritisches, problembewusstes, und das heißt nicht eingeschnürtes, enggeführtes Denken. Also nicht Denken, das eben, indem es sich zu sehr an einen strukturierten Ablauf hält, vielleicht dann wesentliche Aspekte außer Acht lassen muss, weil die gerade in den Ablauf nicht hineinpassen. Insofern als Philosoph denke ich, aber das ist meine persönliche Meinung, das ist meine persönliche Herangehensweise an dieses Fach, dass die Defizite, die durch eine leichte Unstrukturiertheit oder eine mitunter auftretende leichte Unstrukturiertheit ins Spiel kommen, akzeptiert werden können, wenn damit eben aufgrund der Spontanität, aufgrund der Lebhaftigkeit, aufgrund der Spielräume, die dieses Denken hat, Gewinne eingefahren werden können. Insofern, aber auch das steht natürlich zur Debatte, insofern fordere ich auch Sie auf, spätestens dann bei der Prüfung, aber vielleicht auch hier im Zuge unserer Lehrveranstaltung, Spontanität walten zu lassen und sich auch wirklich nicht zu scheuen, plötzlich durchs Gehirn schießende Fragen zu äußern. Auch wenn sie auf den zweiten Blick dann vielleicht gar nicht so relevant scheinen oder vielleicht auch, sich unter Umständen durch einiges Nachdenken beantworten ließen. Seien Sie so frei und fragen Sie, oder seien Sie so frei und stellen Sie Themen zur Debatte. Auch ich bin, wie gesagt, nicht allwissend und insofern offen für alles das, was es hier zu besprechen gibt. Gut, jetzt sind wir schon fast beim Thema. Gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen, was heißt Vorschläge, besondere Wünsche im Hinblick auf die Lehrveranstaltung?
Gibt es vielleicht eine Online-Plattform, wo man eventuell Mitglieder einstellen kann?
Ja, es gibt sowas, wie ich festgestellt habe, ohnehin auch vom Institut. Ich habe von der
Wissen vor. Das ist es, genau. Danke. Wobei ich allerdings auch sagen muss, ich habe mit Interesse festgestellt, dass dann natürlich auch da die Prüfungsfragen hineingestellt werden und einiges auch zu meinem Vortragsmodus und so. Naja, und sonstigem, nicht? Nichts dagegen, nicht? Also davon lebt ja eben, wie gesagt, eine problembewusste Debatte, eine kritische Debatte, keine Frage. Auf der anderen Seite bitte ich Sie alle als kritische Bürgerinnen, Bürger selbst zu hinterfragen, ob das, was da Ihnen vorgesetzt wird, wirklich hundertprozentig dem entspricht, was jetzt ich vorgetragen habe, ob das nicht irgendwie zu kontrollieren wäre, ob das nicht vielleicht in manchen Formulierungen etwas zu kurz gefasst ist und vieles mehr. Also so hilfreich das Skriptum vom vorigen Semester zum Beispiel zu sein scheint, ich habe mir es kurz angeschaut und habe dann festgestellt, dass würde mir dieses Skriptum als Prüfungsarbeit vorgelegt werden, es wahrscheinlich doch nur eher mit einem gut, einem befriedigend oder so benotet werden könnte. Also lassen Sie Vorsicht walten. Grundsätzlich in den Wissenschaften ist es immer gut, mehrere in Betracht zu ziehen. Also wenn Sie im Internet ein Skriptum finden, das irgendjemand reingestellt hat, wo ich selbstverständlich nichts dagegen habe, dann schauen Sie, ob Sie es entweder durch Ihre eigenen Mitschriften oder durch ein anderes Skriptum, das Sie von irgendwoher beziehen, kontrollieren können. Ist nur ein kleiner Tipp. Die Vielfalt der Quellen macht dann vielleicht sowas wie eine Annäherung an das aus, was bei der Prüfung vielleicht relevant sein wird. Ja, zur Prüfung vielleicht noch, bitte, auch jetzt hier zum Vorlesungsmodus natürlich. Ne? Was hier stattfindet, findet für Sie statt, auch die Prüfung findet für Sie statt und nicht für mich. Das dürfte klar sein. Wenn ich Sie benote, dann teile ich Ihnen mit dieser Note mit, was ich aus meiner persönlichen Problemsicht von Ihrer Arbeit halte. Und ich tue das nicht, weil ich Ihnen etwas auswischen will oder weil ich Ihnen irgendwie böse gesinnt bin oder weil ich Ihnen Hürden auf dem Weg zum Abschluss Ihres Studiums auferlegen will, sondern ich tue das, damit ich Ihnen mitteile oder um Ihnen eine Chance zu geben, aus meiner Information abzulesen, wie ich Ihren Studienfortschritt oder Ihr Problembewusstsein, Ihr kritisches Denken, Ihr philosophisches Denken einschätze. Nichts anderes ist es. Sie können daran ablesen, was der Füllsack im Prinzip über Ihre Leistung denkt. Der Füllsack ist selbstverständlich nur ein Vortragender auf diesem Institut, nur ein, unter Anführungszeichen, Philosoph in der Welt, der eine ganz spezifische Problemsicht auf das, was ihn halt interessiert hat und aus dieser Problemsicht her beurteilt. Das heißt, mein Urteil ist selbstverständlich kein absolutes. Nichtsdestotrotz stehen mir keine anderen Mittel zur Verfügung, als eben mit den Noten 1 bis 5 da irgendeiner Art von, gut, 5 ist keine Benotung, nicht? Also 5 fordert nur zum Wiederholen auf. Aber mit den Noten 1 bis 4 so etwas wie ein Signal zu setzen, was ich von dieser Arbeit halte. Dürfte klar sein, dass das ein sehr beschränktes Mittel ist. Insbesondere bei philosophischen Thematiken, wo es doch um komplexe Zusammenhänge geht und um Dinge, die dann eigentlich vielleicht viel besser im Dialog erörtert werden könnten, als jetzt bei einer schriftlichen Prüfung, die noch dazu unter Zeitdruck stattfindet, wo man Stress hat, wo man viele andere Prüfungen absolvieren muss und vieles mehr. Nicht? All diese Dinge, das möchte ich Ihnen hiermit signalisieren, all diese Dinge, all diese Probleme bin ich mir sehr bewusst. Nichtsdestotrotz, ich habe keine, oder die Universität gibt mir keine anderen Mittel zur Hand und ich weiß auch eigentlich bisher keine bessere Lösung für diese sogenannte Abfrage oder Kontrolle Ihres Wissensfortschritts oder Ihres Problembewusstseins, was auch immer. Wenn jemand natürlich Vorschläge hat, wie man das besser organisieren könnte, wie man das besser handhaben könnte, bin ich natürlich sehr dankbar und sehr offen gegenüber. Es muss nur praktikabel sein, ne? Das ist das Problem. Natürlich ist es sehr nett, sich im Kaffeehaus zu treffen und dort drauf loszuphilosophieren und dabei dann versuchen festzustellen, was für ein Wissen vorhanden ist. Ne? Aber sie dürften sich, also es dürfte klar sein, dass wenn wir so viele bleiben, uns kaum in irgendeiner praktikablen Art und Weise da jetzt kaffeehausmäßig treffen können. Auch mündliche Prüfungen sind diesbezüglich ein Problem. Ich sage auch das nochmal, obwohl ich es jedes Semester wiederhole. Ganz einfach deswegen, weil, wie Sie schon merken, ich jemand bin, der eben nicht hinreichend strukturiert vorgehen kann, dass er jedem von Ihnen oder jeder von Ihnen tatsächlich nur 10 Minuten Prüfungszeit einberaumt. Es stellt sich in der Praxis dann heraus, dass ich sehr gerne ins Plaudern komme und wenn das Gespräch interessant ist, das Prüfungsgespräch interessant ist, natürlich sehr schnell übersehe, dass ich eigentlich nur 10 Minuten Zeit einberaumen will und dass draußen eine lange Schlange von weiteren Prüflingen steht, die darauf warten, geprüft zu werden. Nicht? Sie können sich vorstellen, was dabei passiert. Schon nach den ersten 3, 4 Prüflingen bin ich hoffnungslos im Zeitrückstand und es gelingt beim besten Willen da nicht, das nochmal aufzuholen. Das heißt, die, die in der Schlange hintan stehen, haben mit langen Wartezeiten zu rechnen. Das will ich verhindern, deswegen findet die Prüfung schriftlich statt. Das ist Rechtfertigung. Ich bin mir, auch das nochmal betont, ich bin mir dessen bewusst, dass schriftliche Prüfungen selbstverständlich nicht das Gelbe vom Ei, insbesondere in einem Fach wie der Philosophie sind. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, ja? Pünktlich hier um 14 Uhr. Naja, nein, auch das demokratisch. Wie viel wären dafür, dass...
Also,
prinzipiell, also für alle von euch, die neu an einer Universität sind, alle von euch, die im ersten Semester sind, es gibt eben dieses berühmte akademische Viertel, das ist dieses Cum Tempore, das bewirkt, dass die Lehrveranstaltungen eigentlich formal, wenn man es so nennen will, von 14 bis 16 Uhr laufen, aber eben um 14.15 Uhr beginnen und um 15.45 Uhr aufhören. Selbstverständlich liegt es in meiner Macht, dieses akademische Viertel zu ignorieren. Wir könnten um 14 Uhr anfangen, was allerdings die Problematik birgt, dass viele von euch, die vielleicht andere Lehrveranstaltungen vorher oder nachher haben, dann ein bisschen wenig Zeit haben vom Hörsaal, ich weiß nicht, wenn der an der Hauptuni ist oder sonst wo, hierher zu eilen und hier auch dann, ja, dazu dient dieses akademische Viertel, dass man dazwischen ein bisschen Zeit hat, sich vielleicht auch kurz mal zu verschnaufen oder irgendwelche organisatorischen Dinge zu erledigen. Wenn es eine Mehrheit gibt, oder ich frage hiermit, wer ist dafür, dass wir um 14 Uhr beginnen? Ja, also damit Antrag klar abgelehnt. Wir beginnen weiterhin um 14.15 Uhr. Sonst noch Fragen? Gut, dann will ich Ihnen heute nur ein bisschen, um so reinzuschnüffeln in unsere Thematik, ein paar grundsätzliche Gedanken darbieten, die mein Interesse an diesem Fach Sozialphilosophie steuern, lenken, bewirken. Mal grundsätzlich. Wir haben alle als Philosophen vielleicht so etwas wie ein menschliches Anliegen, unsere Gesellschaft, unsere Welt etwas angenehmer zu gestalten, etwas effektiver zu gestalten, etwas gerechter zu gestalten, etwas umweltfreundlicher zu gestalten, als das aktuell der Fall ist. Wir haben eine Vorstellung, wie diese Welt sein soll. Wir haben ein ungefähres Bild, wie diese Welt ist. Und dieses Sein, dieses Ist-Sein oder dieser Ist-Zustand der Welt differiert gewöhnlich oder unterscheidet sich gewöhnlich von dem, wie wir uns vorstellen, dass die Welt sein soll. Die Sozialphilosophie beschäftigt sich grundlegend mit dieser Spannung zwischen Sein und Sollen, zwischen dem Ist-Zustand der Welt und dem, wie sie sein soll. Die Sozialphilosophie unterscheidet sich dadurch oder durch diese Aufmerksamkeit für die Spannung zwischen Sein und Sollen von auf der einen Seite vielleicht der Soziologie, einer Wissenschaft, die, wenn ich das jetzt mal grosso modo beschreibe, das heißt idealtypisch beschreibe, doch weitgehend daran arbeitet, festzustellen, wie die soziale Welt ist und sich weniger daran orientiert, wie sie sein soll. Auf der anderen Seite unterscheidet sich die Sozialphilosophie auch bis zu einem gewissen Grad von dem, was klassisch oder herkömmlich als Philosophie verstanden wird, der es eigentlich klassisch um das Denken geht, um die berühmte Liebe zur Weisheit, wo es eben nicht so sehr um soziale Gegebenheiten geht, wo es selbstverständlich natürlich auch um Vorstellungen einer besseren Welt geht, aber vielleicht sozusagen der Aspekt Soziales etwas hintansteht. Das ist so eine klassische Vorstellung dessen, worum es im Fach Sozialphilosophie geht. Vielleicht kurz zur Abgrenzung gegenüber der Philosophie, obwohl ich gleich ankündige, wir werden auf diese Problematik oder dieses Thema noch sehr oft zu sprechen kommen und auch wesentlich ausführlicher zu sprechen kommen. Aber um mal klarzustellen, was hier in dieser Lehrveranstaltung in diesem Semester Thema sein soll. Die Philosophie hat natürlich bestimmte Vorstellungen einer besseren Welt. Die Philosophie, zumindest die klassische Philosophie, muss man immer dazu sagen, beschäftigt sich mit diesen Vorstellungen im Hinblick auf das Individuum, das denkend diese Welt wahrnimmt und es erfasst und in ihm handelt. Die Sozialphilosophie fügt dieser Philosophie oder dieser philosophischen Vorstellung der Welt eben dieses Adjektiv sozial hinzu und legt Wert auf die Aufmerksamkeit für die soziale Bedingtheit dieser Vorstellung. Das heißt, für den Umstand oder für die Aufmerksamkeit auf den Umstand, dass eben unsere Vorstellungen einer besseren Welt sozial bedingt sind. Was heißt das? Selbstverständlich entwickeln sich die Bilder, die wir von einer besseren Welt haben, die Vorstellungen von einer besseren Welt, nicht individuell in seinsversunkener Introspektion eines völlig solitären Individuums, das sozusagen nur daheim sitzt und das bereits von Geburt an nur daheim sitzt und über eine bessere Welt nachdenkt. Unsere Vorstellungen einer besseren Welt sind selbstverständlich sozial vermittelt, das heißt durch die Gesellschaft vermittelt, das heißt durch unsere Mitmenschen vermittelt und das seit frühester Kindheit selbstverständlich. Wir wachsen als soziale Individuen auf. Auch die Vorstellung eines Individuums, ich weiß nicht, so ein klassisches Philosophenbild, nicht? So ein verstaubter Philosoph, der da in seinem Kämmerchen bei Kerzenlicht sitzt und mit der Welt eigentlich nichts zu tun haben will und selbst versunken an seinen Problemen arbeitet. Auch dieses Bild ist selbstverständlich sozial vermittelt. Das heißt, auch das Individuum, wie immer man es sich jetzt vorstellt, wie immer man es abgrenzt, ist selbstverständlich sozial konstituiert. Wir können uns kein Individuum völlig individuell vorstellen. Wir können uns ein Individuum immer nur anhand der Erfahrungen, anhand der auch Kommunikationen, anhand der Sozialisationseffekte und Entkulturationseffekte vorstellen, die wir im Zuge unseres Heranwachsens, im Zuge unserer Auseinandersetzung mit dieser Welt machen oder erfahren haben. Das heißt, von frühester Kindheit an sind wir, naja, zunächst einmal natürlich durch die Eltern, dann im Weiteren durch den Freundeskreis, durch den Kollegenkreis in der Schule, im Arbeitsbereich, im Zuge des Studiums und viel mehr, sind wir geprägt im Hinblick auf unsere Vorstellungen. Und in diesen Vorstellungen prägt sich selbstverständlich auch unser Bild des Individuums. Wenn man so will, auch das Bild des Philosophen. Insofern ist der Philosoph, der eben da, oder die Philosophin, muss man auch dazu sagen, die da in sich selbst versunken, in ihrem Kämmerchen nachdenkt, eine erkenntnistheoretische Abstraktion. Das ist sozusagen einmal eine sehr grundlegende Erkenntnis oder eine sehr grundlegende Annahme, möchte ich lieber sagen, die diesen Ausführungen hier im Zuge dieser Lehrveranstaltung zugrunde liegt. In diesem Sinn könnte man behaupten, und ich tue das hiermit, dass eigentlich jede Philosophie Sozialphilosophie ist. Es dürfte klar sein, dass was immer noch so individuell, noch so in sich selbst versunken als Philosophie auftritt, natürlich grundlegend darauf angewiesen ist, dass bestimmte Vorleistungen von der Gesellschaft, von Vordenkern, von Kollegen, von anderen Philosophen, aber auch von der sonstigen Gesellschaft angeliefert werden und dass natürlich diese Erkenntnisse, die da in der Philosophie prozessiert werden, dann auch gesellschaftlich zur Debatte gestellt werden. Auch wenn Philosophen, und das ist gerade in der Philosophie sehr, naja, populär, möchte ich mal sagen, auch wenn Philosophen ganz gerne, oder wenn behauptet wird, dass Philosophen sehr gerne für die Nachwelt schreiben, nicht für ein aktuell relevantes Publikum, sondern für eine Gesellschaft, die in, sagen wir mal, 50 Jahren dann meine Schriften entdecken wird und mit großem Interesse darin schmökern wird, nicht? Wenn das gerne behauptet wird, so ist natürlich auch diese Nachwelt, diese sogenannte Nachwelt, ein soziales Faktum. In dem Moment, wo sie sich in irgendeiner Art und Weise philosophisch betätigen, aber natürlich auch wissenschaftlich betätigen, wo sie sich denkend, wahrnehmend und handelnd in dieser Welt bewegen, tun sie das auf sozialen Voraussetzungen, auf sozialen Vorleistungen oder auf Vorleistungen, die ihnen die Gesellschaft zur Verfügung stellt. Ganz allgemein könnte man diese Vorleistungen auch als, also insbesondere in unserem Fall, als Wissen, als Vorwissen bezeichnen. Das, was wir zu wissen vermeinen und das, was wir auch individuell jetzt nur für einen selbst im eigenen Oberstübchen da prozessieren, ist selbstverständlich sozial bedingt. Wir sind uns nur sehr oft nicht, das heißt, wenn wir darüber nachdenken, sind wir es natürlich, aber wir sind nur sozusagen im Alltag nicht sonderlich oder noch nicht sonderlich daran gewöhnt, all das, was wir für unsere individuellen Leistungen halten, der Gesellschaft zuzuschreiben. Aber auf all das, ich möchte es nochmal betonen, kommen wir im Zuge dieser Lehrveranstaltung noch ausführlicher zu sprechen. Ich möchte nur mal grundsätzlich darauf hinweisen, was da im Spiel ist. wenn wir von Interpretieren und Verändern sprechen. Das heißt, wenn wir von einem Sollzustand der Welt sprechen, dann ist das ein sozialer, ein sozial bedingter Zustand. Ja, vielleicht noch kurz mal zur Rechtfertigung auch meines Vorgehens. Das mag jetzt, der Kollege hat das offensichtlich schon gehört, das mag jetzt ein bisschen sehr grundlegend klingen, was ich Ihnen sage. Mir wurde vor der Veranstaltung, eigentlich erst unmittelbar vor der Veranstaltung, mitgeteilt, dass diese Lehrveranstaltung tatsächlich als Einführungsveranstaltung anzulegen ist. Deswegen rechne ich hier damit, dass sehr viele von Ihnen vielleicht tatsächlich im ersten Semester sind und sich mit der Materie überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben, überhaupt noch keine philosophischen Vorkenntnisse haben. Und deswegen scheue ich es nicht, so erklärend wie möglich, so instruktiv wie möglich, die Grundlagen für das, was wir da im Weiteren verhandeln werden, darzulegen. Und ich bin, das möchte ich betonen, selbstverständlich in keiner Art und Weise böse, wenn wirklich wer immer von Ihnen denkt, ja, das kenne ich jetzt schon, da muss ich jetzt nicht dabei sitzen und im Zuge der Lehrveranstaltung dann hinausgeht. Also ist mir überhaupt kein Problem, scheuen Sie sich nicht aufzustehen und rauszugehen. Wenn alle gehen, naja, wenn alle gehen oder wenn zu viel gehen, dann ist es vielleicht dann doch als Signal zu werten, dass ich ein bisschen zu tief angesetzt habe und die Formulierungen, auch die Zusammenhänge vielleicht ein bisschen hinaufschrauben können. Aber da sie noch alle sitzen, denke ich, für diejenigen, die vielleicht mit diesen grundlegenden Dingen sich schon beschäftigt haben, sei angekündigt, dass es durchaus noch wesentlich komplexer wird. Selbstverständlich, das wollte ich damit sagen. Es gilt explizit als Einführungsvorlesung, also als voraussetzungslose Vorlesung. Das heißt, Sie brauchen keine, wie auch immer gearteten Vorkenntnisse, die über das Mittelschulwissen hinausgehen, hier mitzubringen.
Ja. Heißt das auch, dass man sich jetzt nicht mehr für den zweiten Abschnitt anrechnen kann? Für den technisch gesehen?
Das oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Das bitte ich Sie mit der Studienkommission.
Aber im Kolo ist Bier drinnen.
Das heißt, das würde heißen, dass es anrechenbar ist. Aha, ja, dann also ist es kein Problem. Okay. Also mit diesen Formalitäten bin ich nicht so vertraut, das bitte ich dann gegebenenfalls im Sekretariat oder so. Gut, das Anliegen, die Welt zu verändern, beruht damit natürlich auf den Ergebnissen derjenigen Versuche, die unsere Vorgänger und Vorgängerinnen unternommen haben, die Welt zu verändern. Das heißt, wir haben heute, wenn wir von der Veränderung der Welt sprechen, ein Bild dieser Veränderung oder dessen, was wir als Veränderung betrachten, das auf dem beruht, was frühere Weltveränderer, Weltverbesserer im Zuge ihrer Versuche, die Welt zu verändern, zustande gebracht haben, stehen gelassen haben, könnte man sagen. Was sozusagen als Resultat dieser früheren Versuche, die Welt zu verändern, für uns heutige Weltveränderer stehen geblieben ist. Das Gleiche gilt, das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe, gilt selbstverständlich auch für die Weltinterpretierer. Auch die Weltinterpretierer, um das ein bisschen überdeutlich da gegeneinander zu stellen, interpretieren die Welt natürlich, wenn man das so sagen will, auf den Schultern der Erkenntnisse oder auf den Schultern der Leistungen derjenigen, die in den Generationen zuvor die Welt interpretiert haben. Wir interpretieren niemals voraussetzungslos und wir verändern niemals voraussetzungslos. Aber das können Sie sich schon selbst zurechtreimen, verändert selbstverständlich die Veränderung. Und es verändert selbstverständlich das Interpretieren. Zur Zeit von Marx, um das exemplarisch zu machen, haben selbstverständlich andere Voraussetzungen, andere Bedingungen dessen geherrscht, was man sich damals unter Veränderung vorstellen konnte. Bitte.
Ein bisschen lauter, entschuldigen Sie. Ist das immer dasselbe Prozess, der Mensch werden sozusagen aufbaut?
gute Frage. Was verändert sich, wenn sich etwas verändert? Wenn Sie die Geschichte der Philosophie hernehmen, jetzt ganz, ganz oberflächlich betrachtet, ne, dann war klar, dass sozusagen diese Spannung zwischen Sein und Sollen bereits antike Philosophen, ich weiß nicht, Aristoteles, Platon selbstverständlich, interessiert hat und dass sie gewisse Dinge vorgeschlagen haben. Wie denn die Welt zu sein soll, wie denn die Welt sein soll, wie sie besser zu gestalten ist, wie die Gesellschaft besser zu organisieren wäre. Diese Vorstellungen oder diese Vorschläge haben etwas bewirkt. Es wird uns das vorweg im Zuge dieser Lehrveranstaltung interessieren, noch massiv zu interessieren haben, was denn diese Vorschläge bewirken. Ob sie wirklich jeweils das bewirken, was da vorgeschlagen wird. Gleich vorweg, das wage ich zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz, sie bewirken etwas. Ich weiß nicht, um es ein bisschen plakativ zu machen, nicht? Der gute Karl Marx hat bekanntlich sowas wie eine Umverteilung des Privateigentums, der Produktionsmittel angedacht, hat das auch sehr gut gemeint, hat das im Hinblick, oder hat das als Vorschlag für eine gerechtere Gesellschaft vorgebracht. Es ist umzusetzen versucht worden, es ist nur nicht so zu stehen gekommen, wie der gute Karl Marx das gemeint hat. Nur, die Welt ist selbstverständlich dadurch verändert worden. Und zwar für die osteuropäischen Länder massiv, nachhaltig. Das heißt, das, was wir heute als gesellschaftliche Veränderung, als sozialen Impact oder als jetzt soziale Neuorganisation betrachten, ist wesentlich von den Folgen der Marxischen Vorschläge zum Beispiel geprägt. Aber selbstverständlich auch von den Folgen der aristotelischen Vorschläge und vieler, vieler mehr. Das heißt, was wir heute tun oder zu tun versuchen, wenn wir von einer Veränderung der Welt sprechen, ist grundlegend von dem geprägt, was unsere Vorgänger oder Vorgängerinnen getan haben und zu tun versucht haben, wenn sie die Welt verändern wollten. Das bringt schon mal eine gewisse Unruhe in diesen Versuch, die Welt zu verändern oder in dieses Anliegen, die Welt zu verändern. Und es hat sich selbstverständlich, um Ihre Frage zu beantworten, es hat sich selbstverständlich eben etwas verändert seit Anbeginn der Menschheit. Nicht? Also wir sind eben heute eine Gesellschaft, die, ich weiß nicht, die christliche, die soziale, die demokratische, die emanzipative und viele mehr, doch auch natürlich jetzt die technologische, die industrielle, ich weiß nicht, was mir noch alles einfällt, Aufklärung hinter sich haben. Die, also sozusagen ihre Weltveränderungsabsichten oder Anliegen auf der Basis einer Vielzahl von Veränderungsversuchen oder der Resultate dieser Veränderungsversuche tätigt, die eben im Zuge unserer Geschichte da vorgebracht wurden. Es hat sich grundsätzlich etwas verändert, seit Marx dieses berühmte Zitat vorgebracht hat, die Philosophen haben die Welt immer nur interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und ein bisschen Ausblick zu geben, was Sie in dieser Lehrveranstaltung erwartet, möchte ich nur auf einen, auf einen sehr auffallenden Aspekt hinweisen, der sich meiner Meinung nach seit 150 Jahren oder vielleicht schon seit etwas länger, aber ebenfalls seit den Zeiten, die dazu Ausschlag gegeben haben, dass Marx die Welt so gesehen hat, wie er sie eben gesehen hat, verändert haben. Und das betrifft die Gesellschaftsstruktur ganz grundsätzlich einmal. Auch das werden wir im Zuge dieser Lehrveranstaltung noch wesentlich ausführlicher besprechen. Aber nur mal so im Hinblick auf erste tastende Überlegungen zu unserem Thema. Ich weiß nicht, geht's dann? Naja, gut. Na, vielleicht noch nicht. Weil Es ist ein bisschen irritierend, es ist nur dazu von der akustischen Situation her so, dass jeder, der draußen am Gang sprechend vorbeigeht, da mich erreicht. Sie vielleicht weniger, aber mich doch erreicht. Und ich da jedes Mal da ein bisschen irritiert bin, weil sich da draußen was abspielt. Aber es ist noch nicht möglich, die Tür zu schließen. Also insofern tun wir einstweilen mit offenen Türen weiter. Ja, die Gesellschaftsstruktur. Naja, ganz oberflächlich betrachtet, Sie kennen die berühmte Geschichte nicht. Marx hat ja im Hinblick auf diese Umverteilung der Produktionsmittel im Hinblick auf die Abschaffung des Privateigentums davon gesprochen, dass zu seiner Zeit eine neue gesellschaftliche Klasse in der historischen Entwicklung eine gewisse Berechtigung erlangt hat, nun als die relevante gesellschaftliche Klasse angesehen zu werden, nämlich das Proletariat, die Arbeiterschaft. Die Arbeiterschaft, das Proletariat war in Europa, in Mitteleuropa, das muss man dazu sagen, vor, sagen wir mal, 200 bis 150 Jahren, diejenige Klasse, von der angenommen werden konnte, dass sie sich aufgrund der historischen Entwicklung zu einer bestimmten privilegiert die Welt wahrnehmenden Klasse entwickelt hat. Einer Klasse an Arbeitenden, die eben sozusagen den Durchblick auf die Welt hat, wie sie wirklich ist. Das proletarische Problembewusstsein, die proletarische Wahrnehmung der Welt war, so hat das Marx jedenfalls proklamiert, diejenige Wahrnehmung, die anders als vielleicht nochmal, 150 Jahre zuvor, zu Zeiten in etwa der Französischen Revolution oder dann nochmal 150 Jahre zuvor, zu Zeiten des Absolutismus oder so, nun eine andere Welt wahrnahm. Nämlich eine Welt, die grundsätzlich vielleicht von Gleichberechtigung, von gerechter Aufteilung der Glücksgüter dieser Welt geprägt war, von Emanzipation, von sozialem Fortschritt, von Industrialisierung, von Gleichberechtigung der Frau, auch das selbstverständlich ein sehr wichtiges Thema des Sozialismus. Und das aus dieser Sicht heraus, selbstverständlich dieser Arbeiterschaft, ein bestimmtes Recht zubilligte, zu sagen, was Sache ist und damit auch zu sagen, in welche Richtung die Welt verändert werden soll. Die Arbeiterschaft war diejenige privilegierte Klasse im 19. Jahrhundert, von der Marx zumindest und eine ganze Reihe seiner Kollegen annahmen, dass sie einen besseren Durchblick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und auf den Zustand der Welt hätten als andere gesellschaftliche Teile. Insbesondere derjenigen, die bis dahin das Sagen hatten, nämlich der Oberschicht der sogenannten Kapitalisten, der Unternehmer, aber natürlich auch der Adeligen und Aristokraten, die eben in den Zeiten davor sozusagen bestimmt haben, was Sache ist. Grundlegend sehen Sie sehr deutlich eine Oben-Unten-Hierarchisierung. Oben ursprünglich, vielleicht noch zu Zeiten des Absolutismus oder des Feudalismus, wie immer man das nennen will, oben eine Aristokratie, eine besitzenden Schicht, eine Schicht der Habenden, der Eigentümer, der Kapitalisten, der Unternehmer und vieles mehr und unten eine breite oder breitere Schicht, auch das gilt es zu hinterfragen, eine breitere Schicht von Arbeitenden, die angeblich, so die Wahrnehmung des 19. Jahrhunderts, von denen da oben ausgebeutet werden. Und Sie wissen, im Zuge der Umsetzungsversuche des Sozialismus, insbesondere dann in der Sowjetunion, ist natürlich das proletarische Weltbild, die proletarische Weltsicht zur relevanten Weltsicht gemacht worden. Sie kennen die berühmte Geschichte, die sowjetische Parteizeitung, Pravda, von der haben Sie wahrscheinlich schon gehört, übersetzt sich, mit einer Mischung der Begriffe aus Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich weiß nicht, heute, aus heutiger Sicht sind wir, oder zumindest diejenigen, die mit der Geschichte des Sowjetkommunismus vertraut sind, nicht mehr so sicher und nicht mehr so davon überzeugt, dass in dieser Pravda wirklich die Wahrheit gestanden hat. Naja, also dass es als Propagandablatt verschrien war und das natürlich da doch sehr oberflächlich und mit einer Reihe von Plattitüden dann gegen bestimmte Dinge gewettert wurde in diesem Blatt, dürfte bekannt sein. Jedenfalls, und das ist der entscheidende Punkt bei dieser Sache, wurde dieser Titel Pravda natürlich jetzt nicht in zynischer Absicht oder in ironischer Absicht gewählt, sondern man war 1917 und davor davon überzeugt, dass die proletarische Weltsicht die Wahrheit beinhaltet, die Wahrheit darstellt. Und insofern natürlich eben ein gewisses Recht gibt, zu sagen, in welcher Art und Weise die Gesellschaft verändert werden kann oder verändert werden soll. Gut, es werden gelegentlich dann Sitzplätze frei, nutzen Sie Ihre Chance. Schauen wir uns dann doch noch die Tür zu schließen, aber... Genau. Gut, worauf ich hinaus will. Eine Oben-Unten-Hierarchisierung, die sehr deutlich Problemsichten festlegt. Was, und das stelle ich jetzt zur Diskussion, ist denn in unserer Gesellschaft nun anders geworden gegenüber? Ja, Mittelschicht ist weiter geworden. Ja. Selbstverständlich sind da eine ganze Reihe von Details zu berücksichtigen und eine ganze Reihe von Facetten im Spiel, die ich jetzt natürlich bewusst hintangestellt habe, keine Frage. Wir werden auf dieses marxische Gesellschaftsbild doch noch einigermaßen ausführlich zu sprechen kommen. Worum es mir jetzt geht, und es geht, es ist da nicht so wichtig, ob das jetzt das Proletariat ist oder ob das der Adel ist oder die Bürgerschaft ist oder auch vielleicht eine ausgebeutete Bauernschaft oder sonst etwas. Worum es mir jetzt geht, ist diese deutliche Klassenstruktur, wie sie genannt wurde, nämlich eine, naja, idealtypisch überzeichnete Polarisation von oben und unten. Das heißt, einer Schicht, die angeblich oben das Sagen hat, sei das eben in Zeiten des Absolutismus der Adel oder später in Zeiten des Bürgertums dann eben das Bürgertum oder zu Zeiten des Sozialismus dann das Proletariat und demgegenüber eine zweite Gesellschaftsklasse, die als anderer Pol da jeweils vielleicht eher ins Hintertreffen geratende Teil ist. Es geht mir um diese Polarisation der Gesellschaft. Bitte.
Also wenn ich das denke, in den Beispielen im Mittelalter gab es diese Pyramidenstufen.
Richtig.
In der Gesellschaft. Ganz oben sind die Herrscher und Ableger, ja. Und ganz unten die breite Masse sind die stumme Mehrheit der Leibeigenen oder Bauern. Ja. Wenn wir jetzt die gegenwärtige Gesellschaft beobachten, denke ich so ähnlich, ich will nicht unbedingt den gleichen, aber ähnlich, ganz oben der Pyramide sind diejenigen der Kapitalbesitzer oder die Geldbesitzer, die greifen. Mhm. Und ganz breite Masse und am unten sind die, ja, Arbeiter. Die haben doch mehr, die haben, können sich zum Beispiel mehr Essen leisten als wir in der Mittelalter. Das ist keine Frage natürlich. Sogar das Problem ist gegenwärtig nicht die Hungernot wie im Mittelalter, sondern die übergeben wird, Fettleibigkeit, weil die Armen haben.
Genau.
In dem Sinn, es ist...
Wo würden Sie denn die Arbeitslosen zum Beispiel ansiedeln?
Arbeitslosen werde ich auch in der Unkrankheit einstufen.
Ja. Und der Umstand, dass heutzutage, Sie kennen das, eigentlich auch jeder Vorstandsvorsitzende, jeder Manager, jeder Gewerkschaftsboss innerhalb weniger Tage arbeitslos werden kann.
Aber Sie haben eine tolle Abfindung, das ist kein Problem. Ich würde gerne Gewerkschaftsboss und gefeuert werden, das werde ich. Ob es denn ist, 800.000 Euro verlangt eine Abfindung.
Na, ohne Zweifel, einige Gewerkschaftsbosse und einige Vorstandsvorsitzende haben natürlich eine sehr gute Abfindung, aber nichtsdestotrotz kennt unsere Gesellschaft das Phänomen, dass eigentlich, naja, wenn wir jetzt schon bei der Arbeit sind, bei der Erwerbsarbeit sind, dass eben zum Beispiel Berufe nicht lebenslang mehr ausgeübt werden, sondern dass eigentlich im Prinzip bereits jeder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin heute damit rechnen muss, im Zuge ihres Erwerbsarbeitslebens mehrmals den Job zu verlieren, einen anderen Job wieder zu finden, den Arbeitsplatz zu wechseln, vielleicht sogar den ganzen Beruf zu wechseln und, was vielleicht auch in unserem Zusammenhang viel markanter ist, sich umzuschulen. Das heißt, grundlegende neue Qualifikationen zu erwerben, um eben dann doch einen Erwerbsarbeitsplatz zu finden. Und vieles mehr. Was ist denn damit angesprochen jetzt? Flexicurity, natürlich, nicht? Und ähnliches. Sie wollten?
Ich glaube, dass der Unterschied zu früher ist, dass die jetzt das Sagen haben, auch die sind, die austauschbar sind, dann die ersten noch. Also es ist eben jeder Arbeiter nicht mehr wert, als die Firma ihm gibt. Und das ist bei der anderen Firma eben auch. Sprich, das, und früher waren aber die, die was zu sagen hatten, die nicht auswechselbar waren. Ob das jetzt ein Proletariat war oder ob das der Adel war oder was
auch ja.
Immer.
Ja, jein. Wollen
Sie noch? Also ich denke, die Berufe, die damals geübt haben, bis vor 200 Jahren, also die Schneider oder die Schuhmacher, jetzt im Gegenwart nicht mehr aktuell ist überhaupt. Ich denke, die Form der Gesellschaft ist gleich wie Pyramide, nur die Prozesse sind schneller im Laufe. Früher hat es 3.000-4.000 Jahre gedauert, einen Beruf zu sich fertig machen. Also ein Schuhmacher war auch vor 3.000 Jahren ein Schuhmacher und bis vor 200 Jahren auch ein Schuhmacher gewesen. Aber der Prozess ist so lange, aber jetzt im Gegenwart ist der Prozess zu schnell. Aber die Form ist...
Greifen wir jetzt diesen Gedanken kurz auf. Ich möchte nur ganz kurz, das nochmal betonen, was Sie gesagt haben. Nicht? Also diese berühmten Handwerksberufe, die wirklich von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das ist klassisch. Viele von Ihnen, ich meine, exemplarisch denken Sie an meinen Namen, aber ich traue mich zu wetten, dass auch viele von Ihnen eigentlich nach Berufsgebieten benannt sind. Mein Name ist klassisch der weist auf den Beruf eines Müllers, der die Säcke gefüllt hat. Also insofern sind meine Vorfahren, ich weiß es nicht genau, aber sehr wahrscheinlich doch irgendwie mal Müller gewesen. Und das sehr wahrscheinlich über mehrere Generationen hinweg. Das heißt, es war eine gewisse Stabilität im Spiel, wo man sich bis zu einem gewissen Grad darauf verlassen konnte, wenn man in dieses Handwerk hineingeboren wurde, dann hat man dieses Handwerk dann auch sein ganzes Leben lang ausgeübt. Und diese Stabilität, darauf will ich hinaus, gilt für sehr viele Zusammenhänge, nicht nur für die Zusammenhänge des Erwerbsarbeitslebens. Aber bitte, der Kollege Walter. Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen?
Wenn man mehr erlebt.
Wenn man mehr erlebt hat.
Bis wo ich bin bekannt geworden.
Bis zu, wenn man mehr erlebt hat.
Wenn ich mich selbst bin, ich bin da, dass ich das gerade ein Leben lang gehalten habe.
Ja.
Dadurch, dass die Arbeit halt ziemlich auf Leistung aufbaut,
Das wäre jetzt der Punkt, wo ich gern anknüpfen würde, der Einheitsbrei, um auf diesen Punkt oder um auf das, was ich Ihnen mitteilen will, zu sprechen zu kommen. Mir ging es jetzt bei all dem, was ich gesagt habe, überhaupt noch nicht um Probleme. Mir ging es nicht darum, jetzt anzuprangern, um wie viel schlechter die heutige Situation ist oder um wie viel instabiler, um wie viel risikoreicher und unsicherer, prekärer und vieles mehr unsere Situation ist, sondern mir ging es nur mal um die Gegenüberstellung der heutigen Situation mit der vor vielleicht, sagen wir mal, 200 Jahren. Was ist an unserer Gesellschaft anders, was grundsätzlich einen Einfluss darauf haben könnte, wie wir das Anliegen der Veränderung der Welt, auch der Interpretation der Welt handhaben. Es geht um diese Frage. Und ich möchte jetzt nochmal das Wort Einheitsbrei ein bisschen herausstellen, das Sie erwähnt haben. Bitte.
Ich frage mich gerade, ob diese Neuerung an der gebrochenen Erwerbsbiografie und so weiter, ob das tatsächlich so gegenübergestellt werden kann zu der Zeit von 150 Jahren und bei Marx. Ich meine, was Marx mit dem Diktum der doppelfreien Arbeit gemeint hat, war ja also frei im Sinne von frei die eigene Arbeitszeit zu verkaufen, war ja gerade das, verweist ja gerade darauf, dass es eben auch nicht so ein sicherer, ein ganzes Leben spannende Arbeitserwerbsbiografie war. Also ich glaube, womit wir das jetzt, das heutige Konstrukt kontrastieren, ist eher so ein nachkriegsfaschistische Modell, das eigentlich ein Ausnahmezustand war. Worüber Marx geschrieben hat, über Engels, über die Arbeiterklasse in England war, das waren zum Teil Tagelöhner, die haben nicht dreimal im Jahr den Job gewechselt, sondern jeden Tag. Also
das ist auch der Grund, warum ich vorher sehr vorsichtig formuliert habe und gemeint habe, dass das Proletariat als umfassende, geschlossene neue Unterschicht in den Vordergrund gestellt wurde und vielleicht gar nicht so sehr als solches in der damaligen Zeit wirklich zu betrachten war. Zumindest nicht aus heutiger Sicht, das ist der entscheidende Umstand. Wir nehmen heute eben eine ganze Reihe von Unsicherheiten, von eben solchen Flexibilitäten am Proletariat der damaligen Zeit wahr, weil wir heute mit diesen Flexibilitäten, naja, selbst bis zu einem gewissen Grad zu tun haben, weil sie uns Probleme schaffen. Marx hat allerdings etwas anderes wahrgenommen. Er hat das Entstehen einer neuen Klasse wahrgenommen. Und als solche ist es, wenn nicht jetzt dezidiert von Marx, so doch von seinen Nachfolgern, dann dem oder derjenigen Klasse, die bis dahin als beherrschend angesehen wurde, gegenübergestellt worden. Nämlich der herrschenden Klasse, der Unternehmer, der Kapitalisten, der Bourgeoisen oder der Adeligen und vielen mehr. Nicht? Es wurde sozusagen das Bild einer Zweiklassengesellschaft gezeichnet. Und darauf will ich eigentlich hinaus, auch jetzt im Hinblick auf diesen Einheitsbrei, das ist ein schöner postmoderner Begriff, den man hier natürlich ins Gefecht werfen kann. Wir sind zumindest nicht mehr dauerhaft in irgendwelche Klassen zu unterteilen. Und zwar in jeder Hinsicht, nicht nur im Hinblick auf unser Erwerbsarbeitsleben. Es fällt, und das merken wir, wenn wir, ich weiß nicht, die Medien beobachten oder auch die politischen Diskussionen beobachten und vieles mehr, es fällt in unserer Gesellschaft sehr schwer, so etwas wie eine gesellschaftliche Subgruppe oder eine Untergruppe als in irgendeiner Art und Weise permanent Relevanz habende Untergruppe herauszustellen. Ja. Ich weiß nicht, exemplarisch vielleicht, was anhand aktueller Debatten vielleicht irgendwie auf der Hand liegen würde, wäre zu sagen, naja, ich weiß nicht, der europäische Teil der Welt polarisiert sich aktuell gegenüber dem, sagen wir mal, islamischen Teil der Welt. Oder jetzt gegenüber dem asiatischen Teil der Welt, um das nicht jetzt auf Religionen festzusetzen und vieles mehr. Nicht? Naja, darüber wird natürlich viel diskutiert und da werden eine ganze Reihe von Weltveränderungskonzepten an dieser Unterscheidung konzeptioniert, entworfen. Allerdings verfolgen wir dann mit genauso großem Interesse die Diskussionen darüber, wie sehr sich innerhalb der europäischen Gesellschaft eben auch, ich weiß nicht, der Einfluss asiatischer Zuwanderer oder jetzt islamischer Zuwanderer oder auch afrikanischer Zuwanderer und vieler mehr auswirkt. Und wir hinterfragen diese europäische Gesellschaft dann dahingehend, ob sie denn als solche überhaupt noch gefasst werden kann. Was heißt denn das dann, eine europäische Gesellschaft? Auch, ich extemporiere jetzt ein bisschen, auch bewusst improvisiert, auch im Hinblick jetzt auf die Abgrenzung im Rahmen von EU-Grenzen, nicht? Da stellt sich natürlich dann sehr schnell die Frage, naja, Serbien, das klassisch zu Europa gehört, ist das jetzt keine europäische Gesellschaft? Oder ich weiß nicht, was fällt mir noch ein, die Ukraine und Weißrussland, Russland vielleicht sogar und vieles mehr. Nicht? Das heißt, was immer Sie für Klassifikationen, was immer Sie für Kategorien wählen, um unsere heutige Gesellschaft zu beschreiben, Sie können damit rechnen, dass diese Kategorie, fast systematisch problematisiert werden wird. Es gibt sozusagen in der Gesellschaft eine ganze Reihe von Dynamiken, die dafür sorgen, dass was immer zur Beschreibung der Gesellschaft als Kategorie festgesetzt wird, im nächsten Augenblick bereits hinterfragt wird. Eine dieser Dynamik wird von der Wissenschaft, von den Sozialwissenschaften, auch von der Philosophie zur Verfügung gestellt. Sie können in der Wissenschaft nur etwas werden, wenn Sie andere Dinge hinterfragen. Wenn Sie Wissensstände, die als solche für relevant gehalten werden, hinterfragen. Sie können nichts werden, wenn Sie diese Wissensstände nur nachbeten. Das heißt, wenn Sie stets wiederholen, was andere bereits wissen oder zu wissen vermeinen. Das heißt, um Wissenschaftler zu werden, um als Wissenschaftler tätig zu sein, das gleiche gilt übrigens auch für den Journalismus, da ist es vielleicht noch auffallender, ne? Um Journalist zu sein, muss ich gewisse Dinge in Frage stellen oder sie zumindest um eine Nuance anders sehen als andere Journalisten. Sonst kann ich mich nicht profilieren, sonst werde ich in diesem Beruf nicht erfolgreich sein. Aber genau dieser Umstand birgt natürlich jetzt sozusagen eine oder gebiert eine Dynamik, die beständig auf Problematisieren aus ist, auf Hinterfragen von Dingen, die andere Leute als relevant behaupten. Und dazu gehören eben auch Klassen, gesellschaftliche Schichten, gesellschaftliche Gruppierungen. Zur Zeit von Marx konnte eben in einer bestimmten Gruppe, nämlich in der der damaligen Sozialisten, behauptet werden, dass das Proletariat eine privilegierte Problemsicht auf die Welt hat. Und in der Sowjetunion und dann in den sozialistischen Ländern Osteuropas hat sich diese Behauptung institutionalisiert. Das heißt, sie wurde zur staatlich geschützten Behauptung. Und das ganze Ding hat 70 Jahre lang Relevanz gehabt. Diese Behauptung ist gestanden. Immerhin 70 Jahre lang. Staatlich institutionalisiert. Das heißt, sie haben damals eine Welt gehabt, wo Behauptungen Bestand gehabt haben und es hat, wenn man das so betrachtet, in der Sowjetunion natürlich eine ganze Reihe von ausgeklügelten Mechanismen gegeben, die genau darauf abgezielt haben, zu verhindern, dass diese Behauptung hinterfragt wird. Stalinismus, Totalitarismus, die Zensur von wissenschaftlichen Arbeiten, das Verbot von freien öffentlichen Diskussionen und vielen mehr, nicht? Das Verbot bestimmter Publikationen, die Isolation des intellektuellen Diskurses des Landes und vieles mehr. All das hat natürlich dafür gesorgt, dass diese Behauptung, das Proletariat hat eine privilegierte Problemsicht auf die Welt, Bestand haben konnte. Wir, und das ist jetzt meine grundlegende Behauptung als Grundlage für diese Lehrveranstaltung hier, wir als postsozialistische Gesellschaft, wenn man das so nennen will, können uns zumindest aktuell nicht vorstellen, dass irgendeine solche Behauptung Bestand hat. Bestand, der, mehr Relevanz hat, als es jetzt über eine Generation hinweg oder auch nur für ein, sagen wir jetzt mal, ein Erwerbsarbeitsleben oder sonstiges von Belang ist. Das heißt, wir sind damit vertraut, dass wann immer jemand kommt und sagt, das ist jetzt Sache, sofort jemand anderer auch dasteht und sagt, nein, das ist Sache. Und sofort auch wieder ein Dritter, der sagt, ganz im Gegenteil, das ist jetzt Sache. Das ist jetzt sozusagen mal eine grundlegende philosophische Voraussetzung, die natürlich auch, ich weiß nicht, bis hinein in unsere Berufsarbeitswelt Relevanz hat, bis hinein in unser Wirtschaftsleben Relevanz hat, und natürlich auch bis hinein in unsere wissenschaftlichen Aktivitäten und philosophischen Überlegungen. In den Wissenschaften, wie gesagt, werden sie nichts, wenn sie nur nachbeten. Das wird übrigens auch Thema der Lehrveranstaltung sein, die unmittelbar im Anschluss an diese hier stattfindet, nämlich von 16 bis 18 Uhr. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da vielleicht dabei ist. Wissenschaftliches Arbeiten nennt sich das. Es geht sozusagen grundsätzlich in den Wissenschaften darum, Neues, Originelles zu erschließen, und genau damit arbeiten sie im Prinzip als Wissenschaftler beständig daran, das, was unsere Gesellschaft für relevant hält, zu hinterfragen. Und das betrifft, und damit sind wir jetzt wieder beim Kernthema unserer Veranstaltung, das betrifft fundamental natürlich auch das Verändern der Welt. Das betrifft die Vorstellung an dessen, was wir als Veränderung oder als maßgebliche, relevante Veränderungen wahrnehmen. Bitte.
Die Veränderungen haben so Erkenntnisse und die hängen auch mit unserem Bewusstsein.
Selbstverständlich.
Ja, unser Bewusstsein ist dominiert von der Geschichte und Gesellschaft.
Ja.
Und wir nehmen wahr von dieser dominierten Gesellschaft im Bewusstsein, ob deine Veränderung gibt.
Selbstverständlich, ja. Wir richten uns danach, was bei Ihnen
ist. Das ist nie eine konstante Sache, das
ja?
Ist eine Dynamik. Weil dann, so wie mein Bewusstsein, so wie Geschichte, so wie Gesellschaft, ändert auch mein Bewusstsein und meine Erkenntnisse. Veränderung ist auch eine Veränderung am Ende.
Richtig. Die Dynamik, das heißt die Unstatik der gegebenen Zustände, ist ein wichtiges Thema unserer Veranstaltung hier. Vielleicht lassen Sie mich exemplarisch das Ganze noch ein bisschen ausweiten. Ich weiß nicht, wenn Sie so aktuelle gesellschaftsverändernde Aktivitäten beobachten, Stichwort Attac zum Beispiel, Stichwort Greenpeace, und ähnliches, Protestbewegungen ganz allgemein. Natürlich ist da sozusagen eine Stoßrichtung vorhanden. Aber wenn Sie zum Beispiel in Betracht ziehen, dass diese Diskussionen um diese Shell-Plattform, Brent Spar, glaube ich, hat es geheißen damals, die große internationale Bürgerbewegungen, Bürgerinnenbewegungen auf den Plan gerufen hat und zu einem weiten, fast weltweiten Boykott von Shell geführt hat, beim Unternehmer, beim Kapitalisten Shell sofort dazu geführt hat, dass eine Abteilung geschaffen wurde, die nichts anderes tut, als vorauszuahnen, welche der Aktivitäten von Shell solche kostspieligen Bürgerbewegungen ins Leben rufen könnten. Dann haben Sie eine Vorstellung dessen, was da heute im Spiel ist. Das heißt, auf der einen Seite haben Sie natürlich ein Anliegen zur Veränderung der Welt, ein Anliegen, das jetzt zum Beispiel im Hinblick auf Umweltpolitik dafür sorgen will, dass solche Großunternehmen wie Shell, verzeihen Sie dieses Product Placement in dieser Lehrveranstaltung, aber Shell ist selbstverständlich so ein Multi, dass man ihn vielleicht als Firma von öffentlichem Interesse betrachten kann, also wage ich es doch, diesen Namen auszusprechen. jetzt habe ich mich selbst um den roten Faden dieses Satzes gebracht. Jedenfalls haben die Aktivitäten von Greenpeace dafür gesorgt, dass sich die Welt verändert, dass sich zugleich aber bei Shell Aufmerksamkeit dafür entwickelt hat, dass unter Umständen ein Teil der Menschheit, der in konsumatorischer Hinsicht relevant sein könnte für das Unternehmen, daran arbeitet, diese Unternehmensaktivitäten zu unterlaufen und zu boykottieren. Und deswegen haben die natürlich, weil sie sehr risikobewusst natürlich auftreten müssen, auch im Hinblick auf ihre Aktionäre und im Hinblick auf die weltweite Marktentwicklung natürlich, sofort eine Abteilung ins Leben gerufen, die nichts anderes tut, als auf die Veränderungsabsichten, zum Beispiel von Greenpeace, zu reagieren und diese vorauszuahnen. Was auf der anderen Seite natürlich wieder bewirkt, dass auch Greenpeace, na nun, na nicht, die sind ja auch nicht dumm dort, ihre Strategien, ihre Taktiken so umstellt, dass sie sagen, wir wissen, da gibt es diese spezielle Abteilung bei Shell, die versucht, unsere Aktivitäten vorauszuahnen. Wir müssen unsere Aktivitäten deswegen so anlegen, dass sie genau das, was sie vorausahnen, eben, oder das, was sie da vorauszuahnen versuchen, nicht vorausahnen können. Also so ein bisschen, naja, klassisch sagt man dazu Schachspiel. Aber es ist doch ein wesentlicher Unterschied zu einer Veränderungsabsicht, die klassisch wie zu Zeiten von Marx und Kollegen im Hinblick auf die Aufklärung der Arbeiterschaft gewirkt hat und vielleicht, ich weiß nicht, Bibliotheken im Land eingerichtet hat, Leute hinausgeschickt hat, um eben da gewisse Schulungen zu verbreiten und vieles mehr. Es ist sozusagen ein Anliegen zur Veränderung geworden, das mit unzähligen Feedback-Schleifen rechnet und operiert, das auf die Gegenreaktionen des Gegenübers, desjenigen, gegen den man an will, reagiert und systematisch damit rechnet. Und auf das will ich hinaus, was im 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, entschuldigen Sie, was im 21. Jahrhundert Veränderung heißt, hat nicht mehr viel, meiner Meinung nach, mit dem zu tun, was im 19. Jahrhundert Veränderungsanliegen geheißen hat. Es ist ein Anliegen, das wesentlich strategischer auftritt oder eigentlich auftreten muss, um überhaupt eine Chance zu haben, doch in irgendeiner Art und Weise verändernd aktiv zu werden.
Ja? Gerade dieses Anliegen, verändernd aktiv zu werden, ist eigentlich das Anliegen einer Stabilität der Veränderung. Und das bedarf dieser nachhaltigen Dynamik und die Breite, die so schlecht ist, weil es liegt ja auch in, sozusagen, auch wenn es banal ist, aber eben alles, was stabil ist, kann nur dann stabil sein, wenn es permanent verändert wird. Ja. Das ist Erhalt des menschlichen Lebens, und liegt in dem drinnen. Und das ist auch eine Veränderung, um eine Veränderung überhaupt feststellen zu können, bedarf es einer stabilen Beobachtung. Man könnte auch in jeder Sequenz feststellen, es ist. Und erst die Interpretation einer Geschichte lässt die Interpretation der Veränderung zu.
Genau, vielen Dank, du bringst mich genau auf mein Thema zurück. Die Kollegin hat es im Prinzip jetzt für mich dargelegt. Nicht? Selbstverständlich ist jedes Anliegen zu verändern auf Interpretation angewiesen. Das heißt, es muss zunächst einmal festgestellt werden, was ist Sache, um in irgendeiner Art und Weise dann eine Veränderung in die Wege zu leiten. Und da sie, wie ich vorher erwähnt habe, bei der Interpretation im Prinzip die gleiche Problematik im Spiel haben, verdoppelt sich das, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, die Interpretation rechnet damit, historisch gewachsen zu sein und geprägt zu sein von dem, was eben vorhergehende Interpretateurinnen als Interpretation vorgelegt haben und die Veränderung rechnet ebenfalls damit. Und all das zusammen, und das wird eben Thema dieser Veranstaltung sein, naja, gebiert doch ein sehr komplexes Unterfangen oder macht ein sehr komplexes Unterfangen notwendig, wenn in irgendeiner Art und Weise von dem Versuch der Veränderung der Welt gesprochen werden soll. Und zwar in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert. Okay, jetzt habe ich den Kollegen ein bisschen vorher gesehen. Der hat auch noch nichts gesagt.
Ja, eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt viel über Veränderungen gesprochen und Veränderungen, die sich an den Anspruch zu verändern und zu interpretieren ergeben. Aber mir fehlt noch ein bisschen die Philosophie dabei. Also ich habe mich sofort gefragt, beim Titel dieser Veranstaltung, was macht man zum Maßstab zur Veränderung? Und wenn man einen Maßstab sich sucht für diese Veränderung, dann möchte man ja vielleicht auch den Anspruch haben, dass es ein ewiger Maßstab, der über Zeiten hinweg gilt, der eben nicht veränderlich ist, also beispielsweise Menschenrechte oder so. Da nimmt man ja eigentlich ein Bewusstsein an, die lassen sich nicht aus der Welt schaffen, daran muss sich das alles irgendwie orientieren. Also kommen wir darauf auch zu sprechen, also dass wir uns auf die Suche begeben, danach, wie wir die Welt zu interpretieren haben und was sich dann für Konsequenzen für die Veränderungen, ich denke mal, interpretieren muss, den Veränderungen, die vorausgehen.
Im Prinzip? Selbstverständlich. Oder,
also, das hat sich jetzt alles noch so angehört, als wären das alles so Klugheitserwägungen, die uns dazu führen, die Welt zu verändern. Also irgendwie Leute denken, ihnen geht schlecht, also versuchen was zu verändern. Das ist so ein bisschen einfach, finde ich. Also
selbstverständlich.
Nicht so, da gehört es nicht in den Bereich, was ich an der Philosophie verstehe.
Okay. Selbstverständlich kommen wir darauf zu sprechen. Ich fürchte nur, aus dem, was ich jetzt von Ihnen vernommen habe, nicht ganz in dem Sinne, wie Sie sich das vorstellen. Denn selbstverständlich sind die Menschenrechte, aus meiner Sicht zumindest, und das ist die Sicht, die ich zur Grundlage dieser Lehrveranstaltung mache, etwas, das aufgrund früherer Interpretationen der Welt als solche formuliert worden sind, als Menschenrechte formuliert worden sind und damit, und das ist jetzt philosophisch durchaus provokant, und damit nichts Absolutes. Die Menschenrechte sind eine Konvention, die von sehr vielen Gesellschaften über lange Zeit auf philosophisch sehr grundlegender Ebene ausgehandelt worden sind und wo sich eine ganze Reihe von Verfassungen, politischen Akteuren, ganzen Staatsgebilden darauf berufen, dass das sozusagen die Grundlage für ihre Aktionen, Aktivitäten, Gesetzesformen, Verfassungen und vieles mehr sein soll. Aber nichtsdestotrotz, selbstverständlich sind die Menschenrechte aktuell so etwas wie eine Grundlage, eine philosophische Grundlage, an der wir uns orientieren, an der viele Staaten, viele multinationale Unternehmungen ihre Ziele und Anliegen ausrichten. Aber sie sind nichts Absolutes. Sie sind etwas, das seinerseits auf der Interpretation der Welt beruht. Und auch, selbstverständlich, weil das immer seinen Einfluss darauf hat, auf den Versuchen, die Welt zu verändern und auf den Resultaten dieser Versuche, die Welt zu verändern. Und ich betone es nochmal, diese Resultate der Versuche, die Welt zu verändern, haben nichts oder haben nicht unbedingt etwas mit den Versuchen selbst zu tun. Das heißt, mit den Anliegen, die diesen Versuchen zugrunde liegen. Also der Marx, damit unterstelle ich mal tatsächlich humanistische Anliegen, der hatte tatsächlich eine gerechte Gesellschaft, eine vielleicht effektiver organisierte Gesellschaft zum Ziel oder als Anliegen. Die Sowjetunion, zumindest aus heutiger Sicht, stellt sich nicht unbedingt als das dar, was Marx als Anliegen vor Augen gestanden sein mag. Ist Ihnen das noch immer nicht kompliziert genug? Ich würde mal sagen...
Nein, kompliziert soll es ja nicht sein, aber...
ich würde mal sagen...
Der Maßstab, den man verwendet, um zu verändern, den muss man ja irgendwo hernehmen und... wenn man, also ich bin zumindest immer der Meinung, weil ich das einfach aus Selbsterfahrung so kenne, man muss man eben etwas, wenn man davon nicht überzeugt sein soll, dann muss man das schon als ein bisschen höher schätzen als nur veränderlich und mir gerade so im Kram passen. Also wenn es sozusagen immer nur die Wohlfahrt ist, so dass man sozusagen immer nur auf Schmerzvermeidung aus ist und das so der Maßstab ist von allen Bewegungen, die Welt zu verändern, dann wäre mir das zu wenig. So.
Ja,
das wäre mir dann in dem Sinne zu unidealistisch.
Okay, also ich kann es diesbezüglich auf den Punkt bringen. Ich werde Erwartungen, hier eine ewige Wahrheit, etwas ewig Gutes oder Sonstiges zu formulieren, nicht erfüllen können. Es geht mir prinzipiell auch, bitte, das ist jetzt auch provokant gemeint, hier nicht um eine bessere Welt, sondern es geht mir um ein Problembewusstsein, das Sie entwickeln sollen, wenn Sie sich dann mal aus diesen Hallen hinaustretend an die Veränderung der Welt machen. Das heißt, selbstverständlich ist damit auch von meiner Seite eine Veränderung der Welt verbunden, weil ja natürlich, wenn ich sage, es geht mir darum, dass Sie Problembewusstsein entwickeln, ich implizit annehme, dass Sie dieses Problembewusstsein noch nicht in dem Maße haben, wie ich mir das vorstelle. Also auch hier ist eine Spannung zwischen Sein und Sollen im Spiel, selbstverständlich. Aber worum es mir geht, ist, dass Sie mit denjenigen Bedingungen der Möglichkeit der Veränderung der Welt vertraut werden, die ich für das 21. Jahrhundert für relevant halte. Und das sind Bedingungen, die in mehrfacher Hinsicht auf, wenn man das so nennen will, auf Treibsand gebaut sind, fundiert sind. Da gibt es keine ewigen Wahrheiten mehr, da gibt es nichts Verlässliches mehr, da gibt es nichts, worauf man sich berufen kann, dass das das allein Seligmachende ist, auch nicht die Menschenrechte. Bitte, die Debatten um die Menschenrechte füllen heute ganze Bibliotheken, schon das zeigt, wie problematisch sie in unserer Welt wahrgenommen werden. Und Sie können jederzeit mit jemandem zu diskutieren beginnen, der was mit dem islamischen Glauben anhängt, der Ihnen sofort erklären wird, dass die Menschenrechte europäisch geprägt sind. Das heißt, wir sind eine globalisierte, polykontextuale Welt. Diesen Begriff werde ich das nächste Mal eingehender erklären, die wissen kann, dass es diese ewigen Wahrheiten für sie nicht mehr gibt und die deswegen bedachter an den Versuch, die Welt zu verändern, herangehen muss. Mit dem Bewusstsein für die vielen unzähligen und ineinander verschachtelten Unwägbarkeiten, die da im Spiel sind. Es geht mir darum, wenn sie dann eben als fertig ausgebildete Philosophen irgendwann mal, oder vielleicht auch schon jetzt natürlich, irgendwann mal an die Veränderung der Welt rangehen, an den Versuch, die Welt zu verändern, rangehen, dass sie sich bewusst sind, was für rückläufige und gar nicht vorgesehene Dynamiken da im Spiel sein können. Was alles auf diesen Versuch zurückwirkt. Ich meine, selbstverständlich werde ich nicht alle diese Rückwirkungen hier im Detail ausbreiten können. Aber es wird doch dieser Lehrveranstaltung der Versuch zugrunde liegen, sie grundsätzlich darauf aufmerksam zu machen, dass die Welt zu verändern kein einfaches Unterfangen ist und schon gar kein so einfaches Unterfangen, wie man sich das eben vor 150 Jahren noch vorstellen konnte. Nicht deswegen, und das möchte ich betonen, nicht deswegen, weil die Leute vor 150 Jahren so viel unintelligenter gewesen sind als wir oder gewisse Dinge einfach nicht sehen wollten oder sonstiges, sondern weil sie gewisse Dinge nicht sehen konnten. Ganz einfach deswegen, weil sie in einer anderen Welt, in einer anderen Gesellschaft unter anderen Bedingungen gelebt haben. Bitte?
Weil immer jeder Dinge anders auswertet. Also,
wir werden.
Wenn ich mir die Tatsache Dinge auch
Richtig. Wir werden dieser Individualisierung der Problemwahrnehmungen in der Moderne, auch das ein sehr wichtiger Punkt, große Aufmerksamkeit widmen. Also, sozusagen,
aber das Problem ist, dass wir reingeprägt werden und dass es da irgendwie eine Individualität gibt. Und auf der anderen Seite sind aber jeder für sich ja individuell die Umwelt wahr. Das versteht ihr.
Ich habe nicht gesagt, dass es keine Individualität gibt. Ich betrachte mich sehr wohl als Individuum. Ich meine nur damit, dass das, was ich an mir als Individuum wahrnehme, wenn ich darüber nachdenke, selbstverständlich als soziales Konstrukt zum Vorschein kommt. Ich habe dieses Bild von Individualität, das ich mir selbst zurechne, nicht selbst entwickelt, nicht alleine entwickelt. Es wurde mir von der Gesellschaft angeliefert. Es ist ein soziales Konstrukt. Die Gesellschaft, meine Eltern, meine Freunde, meine Kollegen, meine... Wieso sagt Ihnen das nicht, worüber Sie nachdenken müssen?
Ja,
als abschließende Gegenfrage, worüber können Sie denn anders nachdenken, als es Ihnen die Gesellschaft vorgibt? Also, es wird jetzt da draußen auch immer lauter. Ich habe jetzt echt Schwierigkeiten, die Diskussion zu verfolgen von hier. Gut. Also, bitte, ich hoffe, diese Lehrveranstaltung bleibt so kontrovers und so dynamisch auch. Und wir werden noch viel Zeit zum Diskutieren verwenden. Ich bedanke mich für heute und freue mich aufs nächste Mal.